Also wenn ich mir heute zum Beispiel anschaue, dass manche Branchenkollegen immer noch versuchen, auf Nettoumsätzen ihre Marketingaktivitäten zu messen und zu optimieren, da fange ich einfach nur das Kopfschütteln an. Das interessiert grundsätzlich niemanden.
Meint Franz Sauerstein, der sich auf E-Commerce-Marketing für genussreiche Premium-Produkte spezialisiert hat und diese Marken strategisch dabei begleitet, profitabel zu wachsen.
Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
Meine Wunschkunden sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die die schönen Sachen des Lebens verkaufen. Also Themen, für die man auch gern bereit ist, ein bisschen mehr Geld auszugeben, dafür, dass man dann an anderer Stelle spart. Das kann toller Kaffee sein, Schokolade, aber auch Ledertaschen oder schöne Hotelaufenthalte. Diese Unternehmerinnen und Unternehmer sind in 9 von 10 Fällen im E-Commerce unterwegs. Der Einzige, der es geschafft hat, mal aus diesem Muster rauszubrechen, sagte, naja, Franz, es ist eigentlich doch dasselbe, nur dass ich keine Pakete an meine Kunden schicke, sondern die Kunden zu mir kommen. Meine Wunschkunden sind normalerweise schon etabliert. Die haben auf jeden Fall einen Product-Market-Fit. Häufig auch Teams zwischen 3 und 15 Mitarbeitern und sind jetzt auf einem Plateau, bei dem sie sich zwischen 500.000 und 1 Million Euro Nettoumsatz im Monat bewegen, aber jetzt einfach nicht mehr vorankommen. Und das ist dann der Punkt, wo ich als Bearings-Partner reinkomme, als E-Commerce-Stratege mit denen über ihre Marketing-Strategie gehen und ganz häufig auch Marketing-Controlling mit einführe, damit die dann eben aufs nächste Level für ihre Gewinn- oder auch Sinnstifterinnen-Ziele kommen können.
Warum ausgerechnet Genussmarken, also Unternehmen für die schönen Dinge des Lebens? Wie kam es dazu?
Die saloppe Antwort ist, ich bin ja so ein Schleckermäulchen. Die bisschen tiefere Antwort ist, dass ich in der ganz großen Überzeugung bin, dass Schönheit nicht nur Shishi ist, sondern der Mensch Schönheit zum Leben braucht. Also das fängt wahrscheinlich mit der tiefen, mir innewohnenden Wut an, jedes Mal, wenn ich einen gesichtslosen Betonklotz in der Stadt hier gebaut sehe und mir schon fast dabei bin zu überlegen, wo ich jetzt braune Flaschen und Napalm herbekomme. Geht aber auch weiter, dass man halt auch manchmal einfach, was handwerklich gearbeitet ist, sieht und sich in den Details von diesem Produkt verlieren kann. Sei das jetzt etwas, das gestern neu designt wurde oder so, schon seit 200 Jahren, schon immer sozusagen existiert. Und das sind einfach Sachen, wo ich sage, das ist ein schöner Trend auch gegen die Wegwerfgesellschaft. Und ich finde, wenn ich da Unternehmen helfe, die solche Werte, und Nachhaltigkeit ist mittlerweile so abgedroschen, aber das ist ja dann tatsächliche Nachhaltigkeit, das in die Welt tragen, laut und voranbringen, dann helfe ich denen gerne.
Das heißt, es geht nicht nur um den reinen Genuss im Sinne einer Wegwerfgesellschaft schon, sondern schon auch um den Sinn dahinter. Also mit Produkten, die tatsächlich auch einen positiven Beitrag für die Welt leisten.
Genau. Im Idealfall ist es so ein Dreiklang natürlich entlang der Lieferkette beim Konsumenten und schlussendlich beim Unternehmen beziehungsweise den Mitarbeitenden darin. Das ist natürlich der Idealfall. Ganz häufig sind die Unternehmen da aber einfach noch gar nicht. Aber bemühen sich redlich, dorthin zu kommen. Das ist ein langer und steiniger Weg und es kostet auch alles Geld. Das muss man auch den Konsumenten erklären, weil sonst kaufen die halt ganz schnell lieber dort, wo es einfach billiger ist, weil halt da ganz viele externe Kosten eben nicht internalisiert sind. Aber wenn man dann zum Beispiel eine Tasche hat, von der man weiß, okay, die werde ich noch meinen Enkeln weiter vererben, die ist nicht in 3 Jahren durchgeratzt und okay, die kostet halt das Doppelte von dem, was ich irgendwie beim Retailer um die Ecke kriegen kann, aber es ist fein. Ich werde die mein Leben lang benutzen, meine Kinder werden die das Leben lang benutzen. Und wahrscheinlich eben auch noch meine Enkel.
Du hast ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie die Situation deiner Kunden typischerweise ist. Also auf so einer Plateauphase, wo sie vielleicht von alleine jetzt nicht weiterkommen. Jetzt gehst du als Strategieberater da rein, als Sparringspartner hast du dich selber bezeichnet. Was machst du dann genau? Beschreib mal so ein bisschen deine Tätigkeit. Wie gehst du vor?
Normalerweise haben die Leute irgendein Problem. Sagen zum Beispiel, ja, irgendwie unsere Marketing-Effizienz sinkt und sinkt, obwohl wir mehr und mehr Geld ausgeben. Aber wir bewegen uns halt nicht so richtig voran. Oder ich habe das Gefühl, dass ich jeden Tag das Rad neu erfinden muss in unserem Marketing. Oder unser Team ist absolut gestresst vor lauter Hektik und hier kommt ein Produktlaunch und da kommt ein Produktlaunch und mittlerweile sind wir eigentlich alle 2 Wochen launchen wir irgendwas, nur um uns irgendwo über Wasser zu halten. Und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, also meine Wunschkunden, das sind keine Leute, die mit so einem schnell und hektisch reich werden Mindset da eigentlich reingestartet sind. Das hat sich so ein bisschen angeschlichen an die. Und die fragen sich dann halt, okay, wie mache ich das jetzt? Und das Erste, was ich normalerweise mit denen mache, ist von diesem Problem erstmal wieder wegzoomen Okay, das ist ja wahrscheinlich erstmal ein Symptom der tiefer liegenden Ursachen. Dass zum Beispiel deine Marketing-Effizienz immer schlechter wird, klar, das ist schlussendlich erstmal für deinen Gewinn blöd und für dein Wachstum zweimal blöd. Aber woran liegt das denn? Das liegt ja nicht daran, dass jetzt zum Beispiel ein bestimmter Kanal plötzlich nicht mehr performt, sei es Google Ads oder Meta oder die organische Suche. Normalerweise hängt es ja dann dahinter, dass die mittlerweile 100 Produkte haben, wenn sie vor 3 Jahren vielleicht noch 10 hatten. Aber genau das gleich große Team hatten, genau die gleichen Ressourcen, um diese Produkte zu bewerben. Und dann rutscht man so unbewusst in so einen handwerklichen Durchschnitt rein, in Sachen Werbung, den kein Schwein mehr interessiert. Und es wird dann halt alles versucht zu kompensieren durch mehr, sei es jetzt mehr Geld oder einfach mehr Launches oder tatsächlich noch mehr Produkte oder mehr Zusatzleistungen oder wir müssen hier noch, wir müssen da noch, wir brauchen noch ein Treueprogramm. Aber da dann mal einen Schritt zurückgehen und sich zu überlegen, wenn du jetzt dein Unternehmen nochmal aufbauen würdest, hättest du dann auch diese 100 Produkte oder seid ihr einfach nicht dazu gekommen, um die zu eliminieren? Dieser Schritt fehlt häufig einfach, dieses mal an den Schultern packen, okay, wir atmen jetzt mal durch, gehen jetzt mal einen Schritt zurück. Was tust du hier eigentlich?
Das heißt, dein Schwerpunkt liegt in der Refokussierung?
Ganz oft ist es Refokussierung, weil das hat einen kulturellen Aspekt. In unserer westlichen Kultur nehmen wir Dinge nicht weg, um schneller ans Ziel zu kommen. Wir fügen Dinge hinzu. Also, hast du Kinder, Thomas?
Ich habe Kinder, ja, genau. Zwei Jungs.
Wie haben die Fahrradfahren gelernt? Mit dem Laufrad oder mit Stützrädern?
Laufrad.
Okay, ich habe noch mit Stützrädern
Fahrrad. Ich auch, ja, damals auch, ja.
Und du erinnerst dich noch daran, wie ewig lang das ging? Ich glaube, ich konnte mit 6 Grad so Fahrrad fahren. Meine Tochter kann mir das mit 2. Einfach nur, weil man die Pedale weggenommen hat. Genau, also oft ist es halt eine Refokussierung, weil da einfach ein großes Potenzial da ist. Also sozusagen Refokussierung und Eliminierung dadurch.
Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
Dann gibt es noch die Themen, wo ich, also ich bin ja eigentlich Wirtschaftsingenieur, Studierter mit einem Fokus auf Systemingenieurswesen. Dadurch halt auch sehr prozessuales Denken. Eine Verbesserung von den internen Prozessen. Also wie viele Unternehmen kenne ich, die einfach keine Prozesse für ihr Agenturcontrolling zum Beispiel haben, die das halt so aus dem Bauchgefühl machen, aber 10 Millionen Euro netto im Jahr über ihren Job laufen lassen. Also dort Prozesse entweder mal zu bauen oder zu verbessern. Und dann gibt es eben noch den dritten Punkt, Transformation. Dass man sich manchmal halt auch eingestehen muss, okay, so wie es halt jetzt ist, funktioniert es nicht mehr, weil der Trend, auf dem ich es zum Beispiel aufgebaut habe, der existiert einfach nicht mehr. Oder die Bedarfsgruppe hat sich weiterentwickelt oder die ist einfach älter geworden. Und die wertet jetzt andere Dinge wichtiger. Und das sind dann so die 3 großen Felder, in denen ich arbeite. Häufig direkt eben mit der Geschäftsführung, manchmal noch mit den CMOs. Und mittlerweile gibt es auch ein Angebot, dass ich das gesamte Team da mitnehmen, um sozusagen diese Systemqualität insgesamt zu heben.
Was hat es mit dem Namen Schwungvoll auf sich?
Der kommt aus meiner Liebe zu Art Deco, also der Architekturstil, bisschen weniger ein Einrichtungsstil. Und dieser Architekturstil kommt eigentlich daraus, der ist so nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, dass man aus neuer Technologie und neuen Materialien eben plötzlich ganz anders bauen konnte. Und das ist so eine steingewordene Manifestierung von so einer technologischen Optimismus. Und das finde ich sehr passend. Und eben im Art Deco sind diese schwungvollen Formen, also die geometrischen Formen, sehr wichtig. Und zum anderen kommt auf der anderen Seite die Musik rein. Also der Lindy Hop ist so ungefähr in der Zeit auch entstanden. Und das ist ein sehr schwungvoller Tanz. Und so kam eines Tages mal, als ich überlegte, naja, wie nenne ich denn das Kind? Nachdem der alte Name nichts mehr mit dem zu tun hatte, was ich heutzutage tat, in dem Gespräch eben auf, dass ich da schwungvoll rangehe. Und dann hat sich alles gefügt. Weil Systeme und Prozesse haben immer Schwung. Unternehmen haben einen bestimmten Schwung in eine Richtung, die man lenken oder abfangen oder verstärken kann. Und so passt dir das dann ganz gut.
Ja, und am Ende sorgst du ja auch für schwungvolles Marketing im E-Commerce. Insofern gibt es da sicherlich den einen oder anderen Bedeutung, die man da zusammenfassen kann. Jetzt haben wir beide uns in einem Workshop beim Karl Kratz kennengelernt und da bist du mir als ein sehr smarter Bursche aufgefallen, der sich sehr, sehr tief in die Materie mit reingräbt. Woher kommt dieser Drang, den Dingen sorgfältig auf den Grund zu gehen?
Ich glaube, gute Ergebnisse basieren immer auf guten Informationen und ganz oft auch einem tiefer liegenden Grundverständnis. Und nicht nur in der eigenen Disziplin, sondern auch in den Disziplinen, die da irgendwie links und rechts dran liegen. Also wenn ich mir heute zum Beispiel anschaue, dass manche Branchenkollegen immer noch versuchen, auf Nettoumsätzen ihre Marketingaktivitäten zu messen und zu optimieren, da fange ich einfach nur das Kopfschütteln an. Das interessiert grundsätzlich niemanden. Da verstehen die Leute aber noch nicht mal, wie ein Unternehmen eigentlich Geld verdient. Und ich glaube, je tiefer man solchen Themen auf den Grund geht, und eben diese Grundlagen versteht und dann sein eigenes Verständnis von den Axiomen sozusagen aufbaut, umso bessere Ergebnisse hat man dann einfach. Die mentalen Repräsentationen, die man im Hirn hat, werden dann einfach schärfer. Meine Frau bezeichnet mich oft auch als Klugscheißer. Einfach, weil ich Definitionen enorm wichtig finde. Also es ist enorm wichtig, dass wenn Leute sich unterhalten oder auf irgendeine Art und Weise miteinander kommunizieren, dass die über dasselbe reden.
Das heißt also, sowas wie zum Beispiel umsatzgetrieben zu sein, hältst du für sinnfrei und hast dafür andere sinnstiftendere Alternativen, die du mit den Unternehmen dann auch erarbeitest. Gibt es andere praktische Beispiele, woran sich das ein bisschen festmacht? Wo hilft es dir wirklich konkret, bessere Ergebnisse zu erzielen, nachhaltigere Ergebnisse zu erzielen?
Wir können auch dieses Beispiel, wenn du willst, mal zerkauen.
Ja, gerne.
Weil ich glaube, das hat viel Potenzial. Wenn man den Volksmund fragt, woran tut sich der Erfolg von einem Unternehmen messen? Dann kommt ganz häufig eine von zwei Antworten. Das eine ist Umsatz und das andere ist, das ist mehr ego-getrieben, Mitarbeiteranzahl. Das ist vielleicht auch schon erlebt. Aber beides hat ja erstmal keine Aussage darüber, ob das Ziel, mit der die Gründerin oder der Gründer da an den Start gegangen ist, überhaupt erreicht wird. Also Erfolg ist ja erstmal subjektiv. Oder ob da auch irgendein wirtschaftlicher Erfolg auf einer ganz objektiven Ebene dahinter hängt. Also schlussendlich einfach, welcher Gewinn bleibt denn da am Ende des Tages übrig? Oder, weil auch Gewinn ist ja erstmal Mittel zum Zweck, was machst du dann damit? Also pflanzt du damit Bäumchen oder stattest du eine Schule aus oder sorgst einfach nur dafür, dass deine Mitarbeiter ein schönes, selbstbestimmtes Leben führen kannst und du auch. Ist ja alles erstmal legitim. Und da macht es halt Sinn, sich auf die Suche nach Kennzahlen zu machen, die näher an diesem Gewinn dran sind. Und jetzt zum Beispiel im E-Commerce oder im Handel allgemein würde es jetzt erstmal Sinn machen, dass man da auf Deckungsbeiträge geht. Deckungsbeiträge kann man differenzieren. Deckungsbeitrag 1 ist, wird normalerweise im E-Commerce einfach gerechnet als Nettoumsatz, also Bruttoumsatz minus Steuern, minus Rabatte, minus Herstellkosten oder Einkaufskosten des Produkts, minus Logistik, Lagerung, Versand, minus Onboarding, minus Retouren, kommt der Deckungsbeitrag 1 raus und dann, wenn du da noch Marketingkosten intern wie extern abziehst, kommt der Deckungsbeitrag 2 raus. Den Nettoumsatz, den kann man eigentlich voll ignorieren. Wenn man den Deckungsbeitrag, den man Tag für Tag erzeugt, stringent durchmisst, hat man viel mehr davon. Weil das ist eine Zahl, die einem wirklich verrät, was verdiene ich denn pro Produkt und was verdiene ich pro Kunde. Beim Nettoumsatz ist da so viel Rauschen drin, weil meine Kunden unterschiedlich viel wert sind, weil ich vielleicht unterschiedliche Margen in dem Produkt drin habe oder weil ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmter Deckungsbeitrag viel günstiger von mir akquiriert werden kann als ein anderer. Da gehe ich einen Umweg über den Nettoumsatz, der mir extrem viel Intransparenz reinbringt. Warum? Und wenn man das jetzt so durchspricht, leuchtet es ja erstmal total ein. Aber trotzdem macht es kaum niemand.
In der Tat würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir wollen es ja ein bisschen zerkauen. Ja, das heißt, selbst diese Zahlen, die sich eben sehr schön messen lassen, kannst du ja anreichern, auch nochmal über so ein paar Querschnittsthemen. Ja, also wie viele Produkte habe ich am Ende des Tages verkauft, die, ich sag mal, der Welt einen bestimmten Schaden zufügen oder die Welt grundsätzlich erstmal verbessern, ja, also die auch einen echten Wert stiften. Du hast es ja vorhin eben auch angedeutet mit den Taschen, die man noch an die Enkelgeneration vererben kann. Also wie viel Mode wird geschreddert? und wie viel Lebensmittel werden weggeschmissen, weil es gar nicht gebraucht und benutzt wird sozusagen. Ja. Genauso kann man sich natürlich auch fragen, okay, führen dann letztlich auch Verkäufe oder auch Leistungen, man kann es ja übertragen auf andere Branchen, zu einer Kundenzufriedenheit. Ja, also ist der, ich sag mal, Deckungsbeitrag am Ende dann das einzige Kriterium oder möchte ich gerne einfach auch eine Bestandskundenschaft haben, loyale Fans, die mich weiterempfehlen und habe vielleicht auch mal eine Zeit lang weniger Umsätze, habe aber intensiviert die Kundenbeziehung, die dann langfristig einfach das Geschäft stabilisiert. Ja, das sind so ein paar Themen, die man vielleicht an der Stelle auch nochmal so mit anknacken könnte. Hast du da weitere Beispiele, worauf du gerade so mit dem Sinnaspekt auch hinzielst und deine Kunden dahingehend berätst?
Ja. Es gibt hier in Konstanz einen Online-Shop, der verkauft alles ohne Plastik. Das heißt, du kannst da Seife kaufen und Zahnbürsten und Waschmittel und so weiter und so fort.
Also die typischerweise aus Plastikprodukten genau, hergestellt sind.
Typischerweise aus Plastik ja. Oder aus Öl hergestellt sind. Mhm. Also eigentlich ist es ein ölfreier Shop. Hätte ich jetzt mal nachgucken müssen. Aber ich glaube, das ist eigentlich der Claim. Mit dem Hintergrund, okay, wenn wir davon die Förderung reduzieren, dann sparen wir uns schon recht viel CO2-Belastung. Und die hat als eine ihrer Kennzahlen neben den wirtschaftlichen Kennzahlen halt einfach die Kilogramm Plastik, die dadurch nicht verkauft werden, oder Kunststoffe heißt es eigentlich richtig. Und das wird gemessen aus den Artikeldaten, die aber auch den Kunden zugänglich sind. Also die sehen dann, wenn du das hier kaufst, dann sparst du ungefähr 13 Gramm Plastik oder sowas. Mhm. Und das rechnet die halt hoch in ihrem Dashboard und das ist ihr Nordstern. Also klar, die muss wirtschaftlich bleiben und die muss sich und ihr Team finanzieren. Solange das aber passt, versuchen sie, diese Zahl zu reduzieren. Und da ist noch eine sekundäre Zahl von abgeleitetes CO2 und irgendwelche anderen Umweltexternalitäten. Aber das ist so ihr großes Ding, hinter dem sie herläuft. Und das finde ich total cool, weil das Geschäftsmodell dann natürlich auch auf eine Optimierung von der Steigerung dieser Zahl ausrichtet. Also die sagt, ja klar, wir haben manche Produkte, die verkaufen wir sogar mit einem kleinen Verlust, aber die sparen so viel Plastik ein in der Gesellschaft, ich sage schon wieder Plastik, Kunststoff in der Gesellschaft ein, dass sich das für uns lohnt. Das tun wir querfinanzieren mit Produkten, die halt eine bessere Marge haben, aber nicht ganz so viel Kunststoff sparen. Das finde ich großartig. Total clevere Idee. Und das ist vielleicht auch so ein Impuls, den man mal reingeben kann und mal spüren, was der mit einem macht. Kann ich mein Geschäftsmodell denn direkt auf das Ziel ausrichten, das ich damit oder mit meinem Leben erreichen will? Ein zweiter Impuls war noch, das war so eine Art Küchengerät. Also es waren Holzlöffel aus Olivenöl, aus irgendeinem Grund halten die ewig und 3 Tage, wenn man die einigermaßen pflegt. Und der Gründer hat von Anfang an gesagt, wir haben den Markt von x Millionen von diesen Löffeln hier in Europa. Das heißt, die gehen nicht kaputt. Das heißt, ich weiß jetzt schon, irgendwann hat mein Unternehmen sein Leben durchschritten und dann mache ich das auch wieder zu.
Ist gesättigt, ja.
Genau. Und dann mache ich das auch wieder zu. Ich muss da nicht irgendwie anfangen, noch andere Dinge zu verkaufen oder irgendwie eine schlechtere Qualität der Holzlöffel zu verkaufen, damit die Leute halt dann da irgendwie in ein Stammkundenverhalten reingehen. Mache ich einfach nicht. Und das fand ich auch spannend, weil normalerweise geht man ja erstmal mit so einem Unternehmen rein und denkt sich, ja, das wird noch entweder bis ich tot bin oder die nächsten 1000 Jahre überleben. Aber warum nicht so denken?
Mit einer Refokussierung auf diese Art von Gewinn, also auf die vielleicht werthaltige Gewinnorientierung. Vielleicht magst du noch so 1-2 praktische Beispiele geben, wie du auch Unternehmen berätst. Also das Bewusstmachen alleine hilft ja nicht, die Unternehmen jetzt, die an so einer Wachstumsgrenze stehen, erfolgreicher zu machen. Das Bewusstsein ist schön und gut, aber was passiert dann tatsächlich, um den Umsatz oder dann auch den Gewinn und den Sinn zu erhöhen, ganz konkret messbar zu erhöhen? Was sind das so für Maßnahmen? Was gibt's für Tipps auch für andere E-Commerce-Unternehmen, die vielleicht genau an so einer Stelle stehen? Wie sollte man vorgehen?
Natürlich der typische Berater-Disclaimer, kommt drauf an. Aber was man sich natürlich mal anschauen könnte, ganz typisches Problem ist ja viel zu viele Produkte, die mit viel zu wenig Ressourcen dann halt so halb liebevoll beworben werden. Das heißt, guckt euch mal an, was hat sich denn in den Jahren geändert, sozusagen Ressourceneinsatz pro Produkt. Damit meine ich jetzt nicht nur Adspend, sondern da meine ich auch tatsächlich eine interne Person, normalerweise, die sich mit der Vermarktung dieses einen Angebotes beschäftigt. Wie viele Angebote hatte die so auf ihrem Tablet, als es noch gut läuft, versus jetzt? Das kann schon mal ein Hinweis darauf sein, dass es vielleicht Sinn macht, die Vermarktung von bestimmten Produkten einfach einzustellen. Oder das dann in Konsequenz auch durchzudenken und zu sagen, okay, wer das jetzt noch kaufen will, wir haben davon noch 20, 30, 100 auf Lager. Danach gibt's nie wieder. ist dann auch fein, kann man dann Decke zumachen, das Ding zu Grabe tragen. Alles
gut. Also eine bewusste Reduktion.
Genau, eine bewusste Reduktion
des Sortiments. Mhm.
Dadurch werden natürlich Ressourcen frei, wo du dir dann überlegen kannst, naja, über welche Suchsysteme tue ich denn meine Produkte eigentlich bewerben und warum mache ich das eigentlich so? Ist es so, weil das alle so machen oder ist es so, weil ich aus Daten weiß, dass es funktioniert? Also entweder aus meinen Analytics-Daten oder aus Kundeninterviews, die extrem unterschätzt werden, oder aus einer Ethnografie, wo ich halt in Bewertungen oder Foren halt einfach mal schaue, finde ich Hinweise darauf, anekdotische Evidenz, wie Leute eigentlich nach Angeboten suchen, die eine Lösung für meinen Bedarf darstellen oder für den Bedarf darstellen, den ich decken möchte. Und dann kommt ganz oft raus, okay, wir sind schon so in den richtigen Suchsystemen, aber auch hier, es sind irgendwie wieder viele. Da wird Google Ads gemacht, Meta Ads natürlich, Facebook und Instagram Social und TikTok wird auch noch aufgebaut und Pinterest müsste man doch auch mal machen. Und wir haben einen E-Mail-Verteiler und einen YouTube-Kanal. Und das ist so viel, dass auch diese Kanäle wieder mit ganz wenig Liebe einfach bespielt werden. Auch da in eine Fokussierung reingehen, welche drei. Häufig ist das nicht auf einen Schritt machbar. Dann sind es halt irgendwie 5, aber zumindest sind es nicht mehr 10 Kanäle, sind denn die tatsächlich ihren Wertbeitrag schaffen. Und dann hat man sozusagen schon mal von dieser Produktebene ist man schon mal rangegangen. Die Suchsysteme hat man eingegrenzt. Man hat mal der Bedarfsgruppe tatsächlich auf den Zahn gefühlt und da mal ein Verständnis dafür aufgebaut oder mal wieder. Früher einen Kunden, wo ich die gefragt habe, naja, wann habt ihr zuletzt mal mit tatsächlich einem Kunden gesprochen, der was bei euch gekauft hat? Und die guckten sich an und sagen, ja, nee, warum, nee. Macht man das? Und die waren irgendwie seit 8 Jahren am Markt. Das fand ich total krass. Und dann haben die das halt gemacht, 25 Kundeninterviews geführt und siehe da, da kommen, die Kunden haben total implizit gute Ideen, wie man denn eigentlich vermarkten könnte. So, dann haben wir diesen Dreiklang fertig, Angebote, Suchsysteme und Bedarfsgruppen und kann dann von dieser Makroebene ein Stück tiefer gehen. Und sagt zum Beispiel, okay, Meta-Ads ist für uns ein Kanal. Klar, wir sind da irgendwie, wir hängen da am Tropf. Aber das ist halt das, was für uns
die Leute sind nur mal da,
reinspielt. Ja. Da sind sie halt erstmal. Wie wir das diversifizieren, überlegen wir uns im übernächsten Schritt. Aber geht dann da mal rein und schaut, naja, welche Produkte haben wir denn eigentlich beworben? Und dann stellt sich irgendwie raus, ja, irgendwelche zufälligen aus dem Bauchgefühl, aber nicht die eigentlichen Topseller im Sinne von, das sind die, die innerhalb von 6 Monaten den höchsten Deckungsbeitrag pro Kunde machen. Und wie bewerben wir diese Produkte? An sich jedes mit Preis und vielleicht noch mit einem nebulösen Qualitätsversprechen und da hört es dann schon ganz oft auf. Aber stattdessen, dass man da mit System rangeht und sich überlegt, naja, warum haben denn Kunden in Vergangenheit diese Sachen gekauft? Wie kann ich das in Botschaften gießen und dann eben wieder ausspielen und schauen, welche dieser Botschaften funktionieren eigentlich am besten? Passiert normalerweise nicht, obwohl das eigentlich das Handwerk ist, womit man planbar zu einem Erfolg kommt. Ja, und dann gibt es noch den Rahmen drumherum. Da kommt dann dieses Thema Marketing Controlling. Hat die Unternehmensführung eigentlich klare Visionen, klare Ziele, klare Rahmenbedingungen? Weiß das das Team auch? Gibt es da irgendwie diese Feedback Loop aus Marketing zu Finance, aus Finance zu Marketing? Und kann dir jeder und jede, die was damit zu tun haben, die wichtigen Zahlen sagen, die es da halt irgendwie im Marketing gibt? Also wie viele Suchsysteme bespielen wir, wie viele Anlässe haben wir pro Jahr? Was ist denn unser Deckungsbeitrag pro Kunde nach 3 Monaten, nach 12 Monaten? Was sind unsere Kundenakquisekosten in Relation dazu? Wie viele Neukunden haben wir denn jetzt im letzten Monat gemacht? Was ist denn eigentlich typisch? Und so weiter und so fort.
Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden. Wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Unsere Online-Marketing-Geheimwaffe hilft dir dabei, mehr Sichtbarkeit zu erlangen, über das Internet die idealen Kunden zu gewinnen und dabei noch richtig Spaß zu haben. Gemeinsam erschaffen wir maßgeschneiderte Strategien und setzen auf transparente Kommunikation, um dein Business erfolgreich wachsen zu lassen. Mach dich bereit für flexible, skalierbare Angebote und mehr Handlungsspielraum in deinem Unternehmen. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com/kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
Und nicht nur hätte, würde, könnte, sondern tatsächlich auch tun und machen und organisieren. Also die Dinge nicht nur transparent zu haben, dass man sie machen müsste, sondern dann auch wirklich in Prozesse zu gießen. Also das ist anscheinend auch das, was ihr in der Begleitung dann macht. Ihr deckt es nicht nur auf, sondern sorgt dann auch dafür, dass es passiert.
Genau. Da muss man aber auch sagen, die Leute, die sind ja eigentlich normal, die sind ja alle kompetent. Denen fehlt nur häufig so der eine Impuls, wie man jetzt verschiedene Geschäftsbereiche miteinander verbindet. Also sozusagen dieses Klick, was halt aus einer Erfahrung kommt, das kann halt jemandem fehlen, der das irgendwie seit 2 Jahren erst macht. Das kann auch jemandem fehlen, der seit 10 Jahren in dem Thema drin ist. Also gerade diese an den Schnittstellen zu arbeiten, das ist das, was häufig dann einen großen Erfolg bringt.
Vieles von dem, was du beschreibst, klingt nach leichtem Gepäck, klingt nach Minimalismus, also nach wirklich einer Reduktion von Möglichkeiten, statt immer mehr obendrauf zu satteln. Jetzt bin ich gespannt, auch im Sinne deiner Eigenvermarktung, wenn wir da vielleicht zum Ende des Interviews hin nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, auch du suchst ja neue Kunden, neue Wunschkunden. Gehst du denn da ähnlich konzentriert und reduziert und planmäßig vor oder wie äußert sich die Akquise von Franz Sauerstein?
Genau, also mein digitales Spielfeld ist da tatsächlich recht schlank aufgestellt. Ungefähr 80% meiner Aufträge kommen über Empfehlungen. Empfehlungen passieren aber normalerweise nicht, wenn man darauf wartet.
Einfach abwartet.
Mhm. Ja, also auch dort System dahinter. Wenn man mit Leuten spricht, rausfinden, hat dir das was gebracht? Und wenn ja, wen kennst du denn, dem sowas noch was bringen könnte? Bei einem Erstgespräch, am Anfang von der Begleitung, in der Begleitung, am Ende von der Begleitung, bei Meilenstein. Also so kann man schon recht gut einfach die Fühler ausstrecken und schauen, wer denn da eigentlich unterwegs ist. Das ist also ein großes Suchsystem, Empfehlungen. Das zweite große Suchsystem ist für mich ein internes, also einfach E-Mail-Marketing. Leute sind zum Teil mal 2-3 Jahre auf meinem Newsletter, bis die das erste Mal bei mir dann aufschlagen und sagen, ich bin jetzt soweit. Lass uns mal was machen. Höre und lese von dir seit 3 Jahren. Ich so, okay. Cool, schön, dass es funktioniert. Und wie die Leute in diesen dort reinkommen und auf meine Website sind halt aktuell Google Search einfach für bestimmte Themen, die sich vor allem mit diesem Thema Marketing, Controlling, E-Commerce zu beschäftigen. Und zum anderen ganz nüchtern Organic Social, also LinkedIn, wo ich mehr oder weniger geistreiche Beiträge mit mehr oder weniger Wut über den Stand der Branche veröffentliche. Und das wird dann auch über dunkle Kanäle von links nach rechts geschickt und dann tauchen die Leute irgendwann bei mir auf und sagen, ich habe dich auf LinkedIn gesehen. Keine Chance, das irgendwie in mein System nachzuverfolgen, weil das von einer schickte das zum anderen über einen Messenger und der hat dann doch nochmal die Webseite manuell eingegeben. Aber ist in Ordnung, solange es hinten ankommt. Und was ich lange gemacht habe, waren tatsächlich noch Werbeanzeigen via Paid Social, die auf meine Fachartikel verwiesen haben, die dann eben Leads generiert haben. Aber ehrlich gesagt, ich kann nicht mehr, meine Warteliste hängt gerade im August an.
Ja, das ist doch ein schönes Ergebnis deiner konzentrierten Bemühungen an der Stelle. Was ich auch immer mal wahrgenommen habe, gerade bei LinkedIn, den du ja als einen der Kanäle beschrieben hast, dass du manche Postings durchaus auch mit einer gewissen Frequenz wiederholt postest. Also ich nehme manchmal wahr, dass dann ein Video oder ein Beitrag, wo ich denke, den habe ich doch schon mal gesehen, jetzt exakt nochmal wieder auftaucht. Ist das nicht sehr redundant?
Die exakten gibt's gar nicht mehr so häufig, das ist noch so ein bisschen Überbleibsel. Aber was auf jeden Fall wieder benutzt wird, ist sozusagen der Inhalt. Also Beispiel, es gibt ein Video über Ebenenmodelle und das habe ich jetzt, glaube ich, 5 Mal so gepostet, aber ich schaue dann, dass ich mir immer eine Ebene, jetzt wird's Meta, eine Ebene zum Thema Ebenenmodell raushole, damit eben andere, ich auf eine andere Art und Weise mit der Bedarfsgruppe in Resonanz treten kann. Also für die einen ist es vielleicht interessant, wie kann denn ein Ebenenmodell die Marketing-Performance verbessern? Für die anderen ist es vielleicht interessant, naja, wie kann denn ein Ebenenmodell meine absolut erreichten Kunden verbessern? Oder wie kann mir das helfen für die Auswahl der Produkte, die ich bewerbe? Oder wie kann ich denn systematisch meine Produkte und Wettbewerberprodukte vergleichen? Für verschiedene Menschen ist ja gerade immer unter was anderes wichtig. Aber schlussendlich, was macht ein Posting von mir? Normalerweise irgendwie zwischen 3.000 und 10.000 Impressionen. Das heißt, die Chance ist relativ gering, dass jeder auf LinkedIn genau dieses Posting schon gesehen hat, wenn ich es dann wieder poste.
Vielleicht noch eine persönliche Frage zum Schluss. Bei allem, was du bis heute erreicht hast, wo willst du vertrieblich und oder persönlich in den kommenden Jahren noch hin? Wo stehst du in 5 Jahren?
Persönlich und vertrieblich. Ich glaube, das Persönliche ist einfach. Also ich erwarte jetzt mein 2. Kind.
Sehr schön.
Ich finde es total cool, wenn die aus dem Kindergarten kommen, ich nachmittags Zeit für die habe. Das ist, glaube ich, gerade so mein Fokus. Hängt bestimmt damit zusammen, dass die Geburt naht.
Klingt sehr entspannt. Ich wünsche euch alles Gute für die Geburt und die Zeit dann zu viert. Und sag herzlichen Dank fürs tolle Interview.
Herzlichen Dank dir für die Einladung.
Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit 5 Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.